SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Mittwochmittag und mit diesen Themen. Wieso, weshalb, warum? Das Ausmaß der Schäden ist inzwischen zwar relativ klar und es ist riesig an den Pipelines Nord Stream 1 und 2. Aber was ist inzwischen bekannt über die Verursacher? Was kann da noch rauskommen? Das ist unser Thema gleich. Und die große Frage in der Ukraine beschäftigt uns. Wann folgt die Annexion der von Russland besetzten Gebiete nach den Scheinreferenden und wie geht es dann weiter? Wir berichten über die Situation dort. Und am Nachmittag geht es im Bundestag um die Proteste im Iran. Und wir fragen die grüne Außenpolitikerin Agnieszka Brugger, kann oder will die Politik da nicht mehr Solidarität zeigen? Ein echter Krimi, könnte man sagen, angesichts der zerfetzten Pipelines in der Ostsee, angesichts der Frage, welcher Staat dahinter stecken könnte, hinter diesem oder auch dem anderen, je nachdem, auf welche Pipeline man schaut, möglicherweise Anschlag. So, und damit sind wir dann aber auch in der Realität. Es ist ein riesiges Ausmaß, was wir da sehen bei Nord Stream 1 und 2. Und natürlich gibt es inzwischen wildeste Spekulationen, was genau passiert sein könnte, wer es gewesen sein kann. Einzig fest steht wohl, von einem Unfall, es wäre ja dann eine Serie von Unfällen, geht inzwischen niemand mehr aus. Frage an unseren Reporter in Stockholm, an Arne Bartram. Wie konstruiert denn in Stockholm und Kopenhagen, wie konstruieren da die Experten überhaupt, was sich am Meeresboden zugetragen hat?
Also die Regierungen, die haben alle möglichen Informationen gesammelt und schwedische Forscher zum Beispiel, die haben eben Erdstöße in der Region registriert, die wohl von Explosionen, sagen sie, ausgelöst wurden. Außerdem sind die beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 ja ziemlich neu, im Fall von Nord Stream 2 ja sogar quasi nagelneu, liegen sehr tief im Wasser, sind robust gebaut und es gibt ja auch eben gleich drei Lecks auf einmal. Also da kommen beide Regierungen zum Schluss, na also das kann kein Zufall sein, da muss wirklich jemand mit Absicht gehandelt haben. Und dadurch, dass das ja eben wirklich auch sehr robust und da kommt ja nicht mal einfach irgendwie ein Taucher vorbei mit der Gartenschere und schneidet das mal durch, sagen sie, das muss also wirklich auch schon ein mächtiger Akteur gewesen sein, der dahinter steckt.
Wen vermuten die Skandinavier als möglichen Verursacher?
Nein, beide Regierungschefinnen sind ja gestern vor die Presse getreten von Schweden und Dänemark und beide haben dazu explizit nichts gesagt, weil das Ganze eben noch überprüft werden muss. Es gibt aber natürlich auch in den Ländern Stimmen, die eben sagen, dass Russland dahinter stecken könnte. Aber weil das eben bis jetzt nicht bewiesen ist, halten sich die beiden Regierungen da lieber etwas zurück und sind vorsichtiger als in anderen Ländern.
Nochmal die Frage nach den Verursachern. Die Logik wäre ja, die Pipeline zu zerstören, die einem nicht mitgehört. Also wer könnte dann dahinter stecken?
Naja, es könnte, wir befinden uns da ja noch quasi im Bereich der Spekulation, aber es könnte natürlich zur Strategie Russlands passen, für maximale Verwirrung in diesem ganzen Konflikt zu sorgen. Gerade beim Thema Energielieferung, da sind ja alle wirklich extrem angespannt gerade und da könnte es eben ein Versuch sein, für noch mehr Unruhe im Westen zu sorgen und vielleicht ja auch die Gaspreise weiter nach oben zu treiben, auch wenn durch die beiden Pipelines ja aktuell nichts kommt, aber eben alleine durch diese Verwirrung. Aber das Ganze ist bis jetzt ja eben nur eine Vermutung und Gegner der russischen Gaspipelines, die gab und gibt es ja sehr viele.
Also ein Fingerzeig dann in Richtung Baltic Pipe möglicherweise. Ja, diese Pipeline von Norwegen durch Dänemark nach Polen, die ja gerade erst eröffnet ist.
Genau, also das könnte natürlich auch sein. Es wäre natürlich auch ein ja, sehr, sehr seltsamer Zufall, wenn ein Zufall zu viel vielleicht, dass es ausgerechnet jetzt eben passiert ist, nachdem diese Pipeline frisch eröffnet worden ist. Das Ganze würde natürlich eben zu der russischen Strategie passen, zu sagen, naja, also ne, ihr kommt beim Thema Energielieferung sozusagen ja nicht so einfach von uns weg.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf diesen Scherbenhaufen. Sind das jetzt tatsächlich zwei Pipeline-Ruinen? Denn wer sollte die, und die Frage steht ja auch im Raum, reparieren wollen oder vielleicht besser gefragt können?
Ja, das ist auf jeden Fall kein leichter Job. Jetzt im Moment, da ist erstmal Schadensbegrenzung angesagt. Also der Bereich ist weiträumig abgesperrt, damit eben keine Schiffe dort reinfahren und sich in Gefahr begeben. Es kann sein, dass man jetzt eben warten muss, bis das Gas aus den geschlossenen Pipelines, was da eben drin ist, quasi rausgeht, bevor man eben die Lecks schließen kann. Die gute Nachricht ist aber zum Schluss, die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel und auch andere Experten sagen, dass das jetzt erstmal keine unmittelbare internationale Umweltgefahr ist.
Unser Reporter in Stockholm, Arne Bartram. Und während also in Stockholm und Kopenhagen intensiv geforscht wird, nicht nur über die Größe der Schäden, sondern auch explizit darüber, wie das zustande gekommen sein kann, sagen immer mehr inzwischen, immer mehr Staaten, aber auch Einzelakteure, das war Sabotage. Und das sagt inzwischen auch die Europäische Union, die EU. Und von dort berichtet jetzt Helga Schmidt.
Europas Spitzenpolitiker sind sich einig, die Lecks an den Gaspipelines sind kein Zufall und auch nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführen, sondern Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht von einer Sabotage aus und kündigt an, dass jeder Anschlag auf die europäische Energieversorgung gravierende Folgen haben werde. Für die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union erklärte Ratspräsident Charles Michel, Europa verstehe den Sabotageakt als einen Versuch, die Energieversorgung der Europäer zu stören. Wer für die Lecks verantwortlich sein könnte, darüber wurde in den ersten Stellungnahmen nicht spekuliert. Ratspräsident Michel kündigte aber an, dass die Verantwortlichen einen hohen Preis zahlen müssten.
Und einen hohen Preis zahlen im Moment vor allen Dingen die Menschen in der Ukraine. Und da ganz besonders im Osten, in den von Russland besetzten Gebieten. Nach den Scheinreferenten sehen sie einer mindestens ungewissen Zukunft entgegen. Auch wenn die Bilder, die das russische Staatsfernsehen zeigt, eine erwartbar andere Sprache sprechen. Annette Kamera berichtet heute Mittag.
Heute Morgen beim russischen Fernsehsender Rossiya 1. Auf diesen Moment hätten die Bewohner der Regionen 8 Jahre lang gewartet, erzählt der Nachrichtensprecher. Was in den Reportagen folgt, sind Bilder gefärbt in den Farben der russischen Flagge. Der Fernsehturm in der selbsternannten Luhansker Volksrepublik strahlt in weiß-blau-rot. Junge Menschen formen das russische Da zu Deutsch Ja und Anwohner weinen vor Glück. Endlich haben wir es geschafft, sagt eine Frau, bedankt sich und ringt mit den Tränen. Auch eine andere will einfach nur noch vor Glück weinen. Es sind Bilder, die Russland als Retter in der Not zeigen und unterdrückte Menschen, die nichts lieber wollen, als nach Hause zu kehren. Tatsächlich aber dringen aus den besetzten Gebieten auch ganz andere Töne nach draußen, leise und hinter vorgehaltener Hand. Denn kaum jemand traut sich öffentlich, Kritik zu äußern. So auch eine Frau, die wir zu ihrer eigenen Sicherheit Katja nennen. Sie wohnt im Gebiet Saporizhia und schickt uns Sprachnachrichten, die sie danach sofort wieder von ihrem Handy löscht. Die Stimmung hier ist ehrlich gesagt nicht besonders gut. Alle verstehen, dass wir uns nach dem Referendum der Russischen Föderation anschließen werden und auch, dass Männer einberufen werden können. Deshalb fahren sehr viele Menschen raus, wirklich sehr viele. Und auch die, die bisher sagten, okay, lass es Russland sein, wir bleiben in unserer Stadt, warum sollen wir weg? Sie alle gehen jetzt weg. Von unseren Bekannten haben in den letzten Tagen ungefähr 10 Personen die Region verlassen. Dabei hätten jetzt viele Menschen Fragen, berichtet auch Dima, der im besetzten Cherson wohnt. Auch er heißt eigentlich anders, auch er löscht seine Sprachnachrichten nach dem Absenden sofort. Was tun wir als nächstes? Was ist das Ziel hier? Was die Idee für die Zukunft? Und was passiert eigentlich mit diesen Gebieten hier? Sollen die jetzt beschützt werden wie russisches Territorium? Und werden die Menschen dann auch eingezogen? Niemand, auch nicht in Russland, versteht wirklich, wie es jetzt sein wird und wohin das Ganze geht. Für Dima ist das, was nun folgt, ein rein administrativer Akt. Er zweifelt nicht daran, dass die 4 besetzten Gebiete bald zu Russland gehören. Und tatsächlich sind die Leiter der selbsternannten Republiken schon auf dem Weg nach Moskau. Auch die Verwalter der 2 besetzten Gebiete, Saporizhia und Cherson, werden nun an Wladimir Putin schreiben, um damit offiziell die Eingliederung in die Russische Föderation zu beantragen. Wie schnell all das passiert sei, zeige die große Angst der selbsternannten Volksrepubliken, erklärte der Politologe Abbas Kalyamov im Interview auf YouTube. Die Leiter in Luhansk und Donetsk selbst seien es gewesen, die nun zum ersten Mal in ihrem Leben die Initiative ergriffen hätten, und zwar aus Angst vor der ukrainischen Offensive. Das heißt, sie haben beschlossen, sich auf diese Weise zu retten. Sie hofften, dass Russland sie so leicht nicht im Stich lassen würde, wie sie es bei Charkow zum Beispiel getan haben. Und der Kreml ist diesen Schritt im Prinzip mitgegangen, ohne wirklich zu verstehen, was er in Zukunft damit anfangen würde.
deal with.
Galyama vermutet, dass Wladimir Putin nach der Annexion der besetzten Gebiete der Ukraine Friedensverhandlungen anbieten könnte, denn offiziell sei damit das eigens ausgegebene Ziel, den Donbass zu befreien, erreicht. Sollte sich die Ukraine allerdings weigern zu verhandeln, vermutet Galyamov, könnte Putin dann seine Drohungen wahrmachen, und zwar mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, auch Atomwaffen, zurückzuschlagen.
Wir werden das Ergebnis nicht akzeptieren. Das hat Bundeskanzler Scholz mitteilen lassen in Bezug auf diese Scheinreferenten im Osten der Ukraine. Und das überrascht natürlich nicht, denn die Bundesregierung hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie den Plan Russlands nicht gelten lässt, sich völkerrechtswidrig besetzte Gebiete durch solche Referenten einzuverleiben. Aber während es international ja darum geht, auszuloten, was Putin als nächstes unternehmen könnte, wie der Ukraine weiterhin geholfen werden kann, geht es national zunächst mal ja darum, die Folgen des Atomkriegs auch hier in Deutschland in den Griff zu bekommen. Und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder beraten ab dem Mittag in Berlin jetzt darüber, wie die Kosten und Folgen der Energiekrise in den Griff zu bekommen sind. Alfred Schmidt in unserem Hauptstadtstudio. Konkret geht es um das geplante dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Was passt den Ländern daran nicht?
Ja, also vor allem passt ihnen nicht, dass vieles vom Bund beschlossen und verkündet wurde, ohne dass die Länder überhaupt gefragt wurden. Und das ist insofern nicht fair, als denen ja ein Anteil von bestimmten Steuereinnahmen zusteht. Bestes und bekanntes Beispiel ist natürlich die Mehrwertsteuer. Und dann muss man eins auch noch sagen, diese 65 Milliarden, das ist ja das Volumen vom dritten Entlastungspaket, das besteht nicht nur aus direkten Entlastungen, sondern auch zu einem Teil aus Verzicht auf Belastungen. Das heißt, der Bund hat eigentlich verkündet, pass auf, liebe Länder, wir beschließen mal für euch über euren Kopf hinweg, dass ihr weniger Einnahmen habt und sagen euch dann später, wie das aussehen soll. Entsprechend sauer sind die Länder momentan.
Wenn wir jetzt mal versuchen, sozusagen auf die Fakten zu schauen, dann geht es ja darum, eine faire Lastenverteilung irgendwie hinzubekommen, und zwar zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Was heißt denn das aber aus Sicht von uns Bürgerinnen und Bürger? Da kommen dann immer ganz schnell die Schlagworte beheizte Schulen, geöffnete Schwimmbäder. Aber wovon sprechen wir konkret bei diesem Treffen heute? Worum geht es als Auswirkungen?
Es geht konkret um einen Rahmen, innerhalb dessen dann zum Beispiel die Kommunen, und das Stichwort ist gerade schon gefallen, entscheiden können und dürfen, was genau passiert. Da sind jetzt schon bestimmte Kommunen in verschiedene Vorlage gegangen. Über den Sommer haben viele schon die Freibadsaison verlängert und die Hallenbäder komplett abgeschaltet. Manche wollen auch überhaupt nur ein oder zwei pro Kommune davon wieder öffnen, denn das sind große Energiefresser. Manche Städte haben schon gesagt, wir schalten alle öffentlichen Saunen ab. Das finden wir nicht mehr zeitgemäß, wenn es ans Energiesparen geht. Beispiel wäre etwa München. Und da können auch die Kommunen tatsächlich letztlich nur die Hoheit drüber haben. Das heißt, im Verlauf der nächsten Stunden plus nächsten Dienstag am 4.10., wenn das Kanzleramt dazukommt, geht es um den Rahmen dafür.
Was kann dann im Idealfall passieren? Also wie könnten diese Milliarden so nochmal, ich sag's mal, neu gruppiert werden möglicherweise, dass tatsächlich das Geld, sehr salopp formuliert, auch unten ankommt, da wo es hin soll?
Es müsste vor allem darauf geachtet werden, dass das, was die verschiedenen Stellen sich ausgedacht haben in der Ampelkoalition, auch umsetzbar ist und auch administrierbar ist. Wie schwierig das ist, zeigt sich heute auch, weil im Kabinett auch obendrein noch das Wohngeld neu beschlossen wird. Da hat ja auch das ist ein Teil der Entlastungen, Bundeskanzler Scholz verkündet, dass der Empfängerkreis auf 2 Millionen Menschen ausgeweitet wird, von etwas mehr als 600.000. Das heißt, es werde eine dreifache Zahl von Anträgen bei den Behörden landen. Und da ist dasselbe Problem, was bei den Bund-Länder-Gesprächen heute ist, zu beobachten. Das heißt, von oben wird im Grunde hier im Berliner Regierungsviertel etwas beschlossen und verkündet. Tja, und dann dürfen die Länder und Kommunen und die verschiedenen Ämter gucken, wie sie das umsetzen.
Der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Nordrhein-Westfalens, Regierungschef Wüst, CDU, sagt, es soll ein klares Signal der Länder geben heute. Wie deuten Sie das? Werden die sich einigen, zusammenraufen?
Bestimmt, zumindest auf eine Verhandlungsposition, was in etwa verkündet werden soll, welche Anteile von Steuern bei wem liegen soll, wer die Verantwortung für welche Ausgaben und deren Folgen, ob es Bund oder Länder haben, übernehmen sollen. Und ein weiteres strittiges Thema ist zum Beispiel auch, und das ist ein gutes Beispiel dafür, der Gaspreisdeckel. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge innerhalb der Ampel und einen eigenen Ländervorschlag. Federführend ist da Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen. Er sagt, der Staat soll 50% der Kostensteigerungen übernehmen. Der Rest sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen, damit es überhaupt einen Anreiz zum Sparen gibt. Mal gucken, ob sich das durchsetzt. Das ist für mich aber ein Signal dafür, wie man eine klare Position vorgibt. Dann müssen nur noch 16 Sessel knirschen von den Länderchefs und Chefinnen, um das dann auch zu einem Konsens zu führen.
Tja, angesichts der explodierenden Energiepreise mehr als angezeigt. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch eine Entscheidung zu sehen, die der Bundeswirtschaftsminister gestern Abend bekannt gegeben hat. Robert Habeck von den Grünen ist sicher inzwischen sicher, dass zwei AKWs bis ins Frühjahr weiterhin laufen werden. Das ist zwar vernünftig, kommentiert Werner Eckert jetzt aus unserer Umweltredaktion, aber für die Grünen auch gefährlich.
Eine klare Entscheidung jetzt und für einen sehr beschränkten Weiterbetrieb, das ist logisch und vernünftig, aber es ist mindestens für die Grünen auch gefährlich. Logisch und vernünftig, weil nicht über Nacht Windräder vom Himmel fallen werden und in diesem Winter jede Sicherheit und jedes Kilowatt gebraucht werden wird. Nicht nur um Gas zu ersetzen, sondern auch um die Stromversorgung ganz, ganz sicher zu machen. Und da helfen die zwei Kraftwerke zwar minimal, aber wer wollte da auch nur auf einen kleinen Beitrag verzichten in der derzeitigen Situation? Und eine klare Haltung und eine Übereinkunft mit den Betreibern musste auch jetzt her, weil die Technik eben komplex ist und Abwarten dazu geführt hätte, dass die beiden Meiler dann ausgerechnet in den kältesten Monaten wegen Ventilaustausch und Umgruppierung der Brennelemente lahmgelegt worden wären. Also war die Sache eigentlich schon seit Tagen klar und unvermeidbar. Natürlich ist das aber für Habeck und die Grünen auch gefährlich, nicht nur wegen der Wahl in Niedersachsen. Obwohl es hier nur darum geht, die vorhandenen Brennelemente noch ein paar Wochen sozusagen auszulutschen, obwohl kein neuer Strahlungsmüll entsteht durch diese Entscheidung, dieser Weiterbetrieb könnte genügen, um eine Brechstange anzusetzen, mit der FDP und Teile der CDU dann den ganzen Atomausstieg aushebeln wollen. Die konkrete Angst vor hohen Strompreisen und die völlig irrationale vor einem möglichen Blackout. Diese Ängste sind bei den Menschen derzeit größer als die vor irgendwas mit Atom. Das bietet Ansatzpunkte dann für echte Laufzeitverlängerungen. Das kann Gift sein für die Energiewende. Kernkraftwerke behindern den Ausbau der erneuerbaren Energien und sie sind nicht die Energiezukunft. Zu unsicher, zu teuer. Das sehen wir in Frankreich. Und da sind wir beim Treppenwitz dieser Geschichte. Gerade weil die Kernenergie in Frankreich so schlecht funktioniert und unsere Nachbarn derzeit jeden Preis für Strom zahlen und die europäischen Märkte aussaugen, gerade deshalb wird bei uns nun der Strom knapp und müssen wir unsere AKW nun weiterlaufen lassen. Das ist logisch und vernünftig, aber durchaus gefährlich.
Der Kommentar von Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Ja, und während viele besorgt bis entsetzt, wir haben es besprochen, in die Ukraine schauen, sich fragen nach diesen Scheinreferenten, wie es da weitergeht, was macht Russland als nächstes, während wir überlegen, wie kriegen wir unsere Energiekosten in den Griff. Während all dessen wird im Iran, das war heute eine Überschrift in einer Zeitung, feministische Weltgeschichte geschrieben. Eine von vielen Überschriften, vielen Artikeln, in denen es um die Proteste im Iran geht. Proteste von Frauen, die sich frei bewegen wollen, nicht vorgeschrieben bekommen wollen, wie sie sich kleiden. Und es wird ja auch längst nicht mehr nur in Teheran protestiert gegen das Regime der Mullahs. Längst nicht mehr nur von Frauen. Ist das, wird das eine Revolution? Und wie verhalten wir uns als Demokratie? Darum geht es heute im Bundestag in einer Aktuellen Stunde. Und ich habe darüber vor der Sendung mit der grünen Außenpolitikerin Agnieszka Brugger gesprochen und sie gefragt, Frau Brugger, wir hören von unseren Korrespondentinnen in den letzten Tagen immer wieder, dass Iranerinnen fragen ganz konkret, wo seid ihr, warum helft ihr uns nicht? Was sagen Sie denen?
Dass wir natürlich alles tun müssen, um diese mutigen Frauen und Männer zu unterstützen, die dort auf der Straße stehen und einmal mehr dem Regime und seiner brutalen Gewalt trotzen. Es gibt natürlich eine Reihe von Solidaritätsdemonstrationen heute hier in Berlin. Wir werden im Bundestag ein sehr klares Zeichen von der Aktuellen Stunde aus senden. Die Außenministerin Baerbock hat angekündigt, sich im EU-Rahmen für Sanktionen gegenüber den Verantwortlichen für diese brutale Gewalt einzusetzen und auch diese Fragen in den Vereinten Nationen zu thematisieren. Natürlich führt das nicht alles dazu, dass die Gewalt endet. Dieses Instrument dafür haben wir nicht, aber wir tun alles, was wir können, um unsere Solidarität und Unterstützung mit diesen mutigen Menschen zu zeigen.
Aber jetzt nach mehr als anderthalb Wochen doch auch eher spät, oder auch diese Ankündigung. Sind wir da abgelenkt oder ist die deutsche Außenpolitik da auch ein bisschen abgelenkt? Klingt so platt, aber gebunden auch durch die Vorgänge in der Ukraine. Man hat so das Gefühl, gerade der Anspruch einer feministischen, einer wertebasierten Außenpolitik lässt doch die Reaktion ein bisschen blass wirken.
Das sehe ich nicht so. Also die Ministerin hat ja sehr früh und ist von einigen dafür ja auch verlacht worden, gerade diese Frage auf internationalen Konferenzen und im Bundestag sehr klar thematisiert, dass Frauenrechte Menschenrechte sind und dass sie oft der Geradmesser für die Friedfertigkeit einer Gesellschaft sind. Und wir sehen das jetzt in aller Brutalität, übrigens auch nicht zum ersten Mal im Iran. Und insofern haben wir das trotz des Krieges in der Ukraine, der uns natürlich auch immer noch sehr intensiv beschäftigt, sofort wahrgenommen, Solidarität ausgedrückt, auch sozusagen von der Bundesregierung bis auf die kleinsten Gliederungen unserer Partei. Denn das bewegt, glaube ich, wirklich jeden Menschen auf der Welt, was die mutigen Menschen dort gerade leisten.
Gut, aber ich fasse mal zusammen, mehr als jetzt ein Statement des Bundestags und mehr als dann die Ankündigung der Außenministerin, das vorzubringen in den Gremien der Vereinten Nationen, mehr ist dann auch nicht möglich.
Also Sanktionen gegen die Verantwortlichen ist das, was natürlich derzeit auf EU-Ebene nochmal mit Hochdruck diskutiert wird. Natürlich gibt es schon eine Reihe von Sanktionen und Strafmaßnahmen mit Blick auf den Iran. Es gibt ja keine Rüstungsexporte, die wir beenden könnten. Es ist ja auch nicht die erste brutale Gewalt des Regimes, die wir sehen. Die beobachten wir ja die letzten ganzen Jahre. Und deshalb gibt es natürlich schon eine Reihe von Maßnahmen gegen das Regime in den Iran. Und alles, was noch weitergeht, wird eben auch geprüft.
Ein Punkt ist natürlich, dass im Moment ja international sehr intensiv versucht wird, verhandelt wird mit dem Regime in Teheran, um das Atomabkommen wieder in Kraft zu setzen. Was wiegt denn da schwerer, beziehungsweise steht das möglicherweise auch einer stärkeren Solidarität mit den Protestierenden im Weg?
Nein, das beobachte ich so nicht. Wir hatten auch schon letztes Jahr im Bundestag, und es kommt ja selten vor, dass alle Fraktionen sich einig sind, eine sehr breite Entschließung hier, die sehr klar gemacht hat, dass es keine Abstriche in der Frage der Menschenrechte geben darf wegen der Atomverhandlungen. Trotzdem, so emotional ich nachvollziehen kann, dass manche jetzt fordern, das muss man jetzt sofort abbrechen, glaube ich nicht, dass das der richtige Schritt wäre. Weil ehrlich gesagt, also es ist ein schlimmes Regime, aber dieses schlimme Regime mit Atombombe ist definitiv nochmal die gefährlichere Variante.
Sagt die Grünen-Vizefraktionschefin im Bundestag, Agnieszka Brugger, über die Proteste im Iran. Eine Schlagzeile, die uns im Augenblick regelmäßig einmal pro Monat begegnet. Das Konsumklima in Deutschland ist auf einem neuen Tiefpunkt. Verbraucherstimmung im aktuellen Index der Konsumforschungsgesellschaft GfK im September nochmal abgestürzt, steht jetzt bei -42,5. Neuer Negativrekord seit Beginn der Statistik. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar. Welche vermutlich bekannten Gründe nennt die GfK?
Ja, es sind keine Unbekannten, es sind zwei, die miteinander zusammenhängen. Einmal natürlich die andauernd hohe Inflation. Für dieses Konsumklima wird auch immer die persönliche Einkommenserwartung abgefragt. Und auch die ist auf einen neuen Rekordtiefpunkt abgesackt. Einfach weil wir flächendeckend durch die hohe Teuerung einen Reallohnverlust haben. Im zweiten Quartal in Deutschland -4,5%, sagt das Statistische Bundesamt. Und zweitens natürlich die hohen Energiekosten, die ja wesentlich für die Inflation verantwortlich sind. Wir haben jetzt die Zeit, in der viele Energieverträge auslaufen und neue Abschlagszahlungen bekannt werden für die kommende Saison. Und da legen Menschen einfach sehr viel Geld zurück für Energie und geben fast nichts mehr aus.
Konsum ist in Deutschland extrem wichtig für die Wirtschaft. Also wird eine Rezession auch deshalb wahrscheinlicher, weil wir weniger ausgeben?
Das ist absolut richtig. So ist das auch im aktuellen Konsumklimaindex formuliert. Zitat, die rezessiven Tendenzen für die deutsche Wirtschaft werden verstärkt. Auch das Institut der Makroökonomie der Hans-Böckler-Stiftung hat gerade heute eine Prognose veröffentlicht. Einbruch der Konsumausgaben im kommenden Jahr 2,5% und ein Rückgang der Gesamtwirtschaft dann eben um 1%.
Wie sind denn dann die Zinserhöhungen der Notenbanken zu bewerten? Wenn Geld teurer wird, dann kaufen wir ja auch noch weniger.
Auch das stimmt erstmal, ja, aber Ökonomen, Chefvolkswirte von Banken zum Beispiel denken langfristig und deshalb sind die meisten Wirtschaftsforscherinnen und Forscher immer noch dafür, die Zinsen weiter zu erhöhen als Maßnahme gegen die Inflation, weil es umgekehrt aus ihrer Sicht gefährlich wäre, zu lange zu warten. Da gibt es historische Beispiele aus Volkswirtschaften, aus den USA etwa. Dort war in den 70ern die Inflation extrem hoch, die damalige Notenbank hat lange nichts unternommen. Und musste dann spät und schlagartig die Zinsen extrem anheben und hat so das Problem kaum noch in den Griff bekommen. Deshalb ist die Haltung eher rechtzeitig reagieren, Zinsen kontinuierlich anheben und dafür eben in Kauf nehmen, dass am Anfang auch die Wirtschaft und der Konsum leidet. Schauen wir noch ganz kurz auf den DAX. Auch der leidet heute wieder minus 1,7%, 11.940 Punkte.
Herzlichen Dank, Michael Wigmore aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.